Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Tag der seelischen Gesundheit 2025. Der Tag der psychischen Gesundheit findet jährlich am 10. Oktober statt. Klaus Reinhardt und ich haben den Tag zum Anlass genommen, um über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Den World Mental Health Day gibt's schon total lange. In diesem Jahr ist das Motto, lass Zuversicht wachsen, psychisch stark in die Zukunft. Ist, glaube ich, ein Motto, was für uns alle nutzbringend ist. Und ich weiß, dass dieser Aktionstag in verschiedenen Ländern von verschiedenen Gruppen, Bündnissen, Institutionen ausgerichtet wird oder vertreten wird. Bei uns ist es das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit und da ist die Bundesärztekammer dabei.
Das Bündnis selbst gibt's seit 2006 und die Bundesärztekammer ist selbstverständlich Mitglied und ist auch Mitglied der Steuer. Also ein bisschen mitorganisierend dabei tätig, gehalten und getragen für diese Initiative von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, der DGPPN. Und er hat insgesamt über 180 Mitgliedsorganisationen.
Und was ich besonders toll finde, das Ganze ist trialogisch organisiert, weil es gibt die Behandelnden und dann gibt's die Betroffenen und dann gibt's aber auch die Angehörigen, richtig, die auch nicht vergessen werden.
Genau, dürfen. Also es werden alle Gruppen, die in dem Kontext von psychischen Erkrankungen betroffen sind, also mal im Wesentlichen auch eben Patientinnen und Patienten, Angehörige dieser Patientinnen und Patienten, die ja mittelbar bei solchen Erkrankungen mindestens oder eigentlich fast mehr noch betroffen sind als bei somatischen Erkrankungen. Und dann eben die Behandelnden und diejenigen, die sich professionell darum kümmern.
Und was ich interessant finde, ist, es gibt einen hohen Anspruch, den man aber offensichtlich haben sollte. Das finde ich ganz schön. Also wenn man über seelische Gesundheit spricht, gibt es hier eine Definition vom World Mental Health Day. Seelische Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von psychischen Erkrankungen. Sie umfasst das Wohlbefinden, Fähigkeiten wie Resilienz, Selbstwertgefühl, Sinnsuche und die Fähigkeit, Alltagsanforderungen zu bewältigen.
Da ist keiner die ganze Zeit seelisch gesund.
Wollte ich sagen, oder?
Und das ist das Problem dieser Formulierungen. Es gibt ja auch die WHO-Formulierung, was Gesundheit ist, die ich jetzt nicht auswendig richtig sofort parat habe, aber früher war das die Abwesenheit von Krankheit.
Ja.
Heute ist es sozusagen das vollständige Wohlbefinden in seelischer, intellektueller und körperlicher und sozialer Hinsicht. Also das gilt auch für niemanden zu allen Zeiten. Das kann ja eines Tages auch schon mehrfach schwanken. Das hängt sehr davon
das
ab,
stimmt. Ja,
mit wem man zusammen ist und was einen für Herausforderungen ereilen. Und das sage ich deshalb, weil ich glaube, dass wir in den Wohlstandsgesellschaften wie unserer uns über diese Begriffe Gedanken machen müssen, weil sie sind die Grundlage dafür, was wir behandeln oder auch nicht behandeln oder als behandlungsbedürftig ansehen. Und wir leben ja in einer, insbesondere auch in Deutschland, einer Gesellschaft, in der wir eine unheimlich hohe Anzahl von Behandlungsbedürftigkeit feststellen oder auch Behandlungsanlässen messen können. Und ich glaube, ohne Menschen zu nahe zu treten, die jetzt das Bedürfnis nach Behandlung haben, ist vielleicht manches von dem, was wir an sozialen Defiziten unserer Gesellschaft konstatieren müssen, inzwischen angelangt auch im Gesundheitswesen. Und das ist so, bin nicht mehr auf Dauer bewältigbar. Und darum, glaube ich, muss man sachlich, korrekt, auch Krankheit natürlich in angemessenem Maße würdigend, trotzdem an diesen Begrifflichkeiten, dieser Definition arbeiten.
Ich finde jetzt zwei Sachen spannend. Also das erste finde ich, dass Sie natürlich als Arzt und als jemand, der auch ständig mit dem Gesundheitswesen und seinen guten und schlechten Seiten zu tun hat, sofort daran denkt, wie viel kann man behandeln? Völlig klar.
Weil ich im Rahmen einer Arbeitsgruppe, die sich mit den Herausforderungen des Gesundheitswesens befasst und darüber nachdenkt, was sind Elemente, um die Zukunftsfähigkeit unseres Gesundheitswesens zu garantieren, die genau über diese Begriffe oder Begriffsdefinitionen gestolpert sind in einer Hintergrunddiskussion und das fiel mir ein.
Genau, finde ich spannend, aber ich wollte das nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich als Nicht-Profi sozusagen in dem Bereich gar nicht daran gedacht hätte.
Ja.
Und das Zweite ist natürlich, und das finde ich ist vielleicht auch ein Unterschied, über den es sich zu sprechen lohnt, da geht es um körperliche Gesundheit und da zumindest gibt es ja weder große Scham in vielen Bereichen, außer bei bestimmten Krankheiten, noch eine große Stigmatisierung. Das ist natürlich bei psychischen Erkrankungen anders. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir auch selbst darüber reden. Ich bin vielleicht jetzt nicht erkrankt, aber mir geht's gerade nicht gut. Ich habe das Gefühl, meine Resilienz ist nicht da, damit man wenigstens anfängt zu reflektieren.
Ja, da würde ich ein bisschen weiter ausholen.
Bitte.
Ich war auf der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Suchtkongresses hier an der Freien Universität in Berlin und da ging es auch unter anderem um ein Manifest zur Entstigmatisierung der Suchterkrankungen und die Tatsache, die Feststellung, die öffentliche, deutliche Feststellung, dass Sucht eine Erkrankung ist und nicht eine Frage von Mangel an Willen oder an Disziplinlosigkeit oder schlechte Angewohnheit oder Charakterschwäche oder was auch immer Menschen unterstellen wird. Ein bisschen gilt das für alle psychischen Erkrankungen. Für die Sucht gilt es besonders. Für die Schizophrenie der psychotischen Störungen gilt es auch nochmal besonders aus anderen Gründen, die ich gleich nenne.
Ich spreche mal gleich drüber, ja.
Und die depressiven Erkrankungsbilder, Burnout-Symptomatik etc., Überforderungssymptomatik gilt es nicht mehr so stark. Das ist besser geworden. Das Thema Suizidalität, Depression hat ein wenig seine Stigmas verloren. Das hat viel zu tun auch mit der öffentlichen Debatte nach dem Tod und dem Suizid des Fußballers Enke in Hannover. Und das hat die Leute sehr aufgerüttelt, weil sie plötzlich mit einer Figur, mit einem Menschen, mit dem sie sich auf ganz anderer Ebene identifiziert, nämlich im Sport. Und Fußball hat ja eine der höchsten Identifikationsgrade in Deutschland von allen Sportarten überhaupt. Dass das einem solchen Menschen passieren konnte und dass das auch bei solchen Menschen stattfindet, ist den Leuten dann plötzlich schlagartig auch ganz anderweise klar.
Das war ein Schlüsselmoment.
Das war ein Schlüsselmoment in dem Kontext. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wir im Nachgang viel darüber gesprochen haben. Heute ja auch immer darauf hinweisen, Achtung, Suizidalität ist etwas, wo Sie Hilfe suchen sollten. Und bitte, wenn Ihnen solche Gedanken durch den Kopf gehen, wenn solche Inhalte gemeldet werden, steht das immer unten drunter im Internet.
Ja.
Und das ist ein Hinweis darauf, dass man sich Hilfe suchen soll. Das ist ja sehr positiv und zeigt, dass sich da auch was tun kann. Bei den Krankheiten, die in dem psychotischen Formkreis der Schizophrenie gehören, wird diesen Menschen häufig eine besondere Gewaltbereitschaft unterstellt. Es ist auch, ich habe ja selbst 2 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, es ist auch unheimlicher für den Laien, für den, der sich nicht damit professionell befasst, wenn der Mensch psychotisch ist und wahnhafte, völlig nicht nachvollziehbare Ideen.
Ich glaube, es ist ja selbst nicht besonders angenehm, wenn man ein Mediziner ist oder ein Psychologe und man weiß, jemand ist psychotisch, aber das Problem ist ja, Psychoten im Alltag zu begegnen. Man weiß ja gar nicht, was los ist.
Ein nicht professionell damit befasster Mensch kann es nicht einordnen und es macht ihm aber, glaube ich, schon auch nach wie vor Eindruck. Ganz früher waren das Menschen, die waren vom Dämon besessen. Also das hat lange, lange, lange Wurzeln in die Kulturgeschichte unserer Welt. Und es hat noch einen Aspekt, was die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen angeht. Wir haben während der Zeit der 20er, dann erst recht der 30er Jahre unter den Nationalsozialisten natürlich sowas wie Volksgesundheitsfragestellungen befasst, die ursprünglich auch mal gar nicht dramatisch sind und auch ihre hohe Berechtigung haben. Dann ging das aber über in Rassenhygiene und Eugenik und wertes und unwertes Leben. Und das war also eine Zeit, in der wir ja wissen, dass, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende von Menschen mit psychischen Erkrankungen von den Nazis ermordet worden sind als unwertes Leben. Das sind alles Dinge, die in Deutschland immer noch subversiv ihre Wirkung haben und auch bis heute nicht in ihrer Wirkung voll überwunden sind. Mhm. Also es ist eine sehr komplexe Legierung und Gemengelage, insbesondere in der deutschen Gesellschaft. Mehr noch als in vergleichbaren anderen europäischen, die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu Ursache hat.
Und was ich in der Vorbereitung jetzt auf das Thema ganz berührend fand, ist sozusagen, die Stigmatisierung gilt als zweite Krankheit, weil es sozusagen noch ein ganz anderes Problem ist, unter dem man dann eben auch leidet. Und ich kann mir vorstellen, bestimmte psychische Erkrankungen werden mit Sicherheit auch nochmal schlimmer, dadurch, dass das dazukommt.
Also wir nehmen jetzt mal einen Menschen, der eine psychotische Episode erlebt hat. Nicht gleich eine komplette Schizophrenie, aber eine erstmalige psychotische Episode aufgrund einer besonderen Belastungsreaktion. Gibt es sowas mal?
Aufgrund von so viel Kiffen gibt es auch immer mehr.
Das
habe ich selber im Freundeskreis erlebt.
Ja, was auch immer so. Jetzt wird man sagen, das ist behandlungsfähig und wird behandelt und dieser Mensch wird erfolgreich behandelt, ihm geht's wieder gut und dann widerfährt ihm aber in dem Moment sozusagen das Erlebnis des Stigmas.
Der wird ausgeschlossen, komisch angesehen.
Eingeladen, man guckt ihn komisch an und was ist mit dem denn los oder mit der. Also das sind Dinge, insofern ist das dieser Begriff der zweiten Krankheit, glaube ich, ganz berechtigt.
Und wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen und Sie haben es klargestellt, nicht jedes Abweichen von einer hundertprozentigen Zufriedenheit oder von Wohlbefinden ist behandlungsbedürftig und trotzdem ist es vielleicht gut, einfach zu wissen, dass das natürlich auch, das ist ein Kontinuum, wie auch körperliche Gesundheit. Ja, ich kann ein Zipperlein haben, damit muss ich noch nicht zum Arzt, aber wenn ich zu lange warte, kann es schon auch sein, dass ich mal behandlungsbedürftig werde. Und bei psychischen Geschichten ist es ja auch so. Ich meine, ich habe hier Zahlen, 40% aller gesetzlich versicherten Deutschen, da wurde zumindest vor 2 Jahren, glaube ich, 2023, eine psychische Erkrankung diagnostiziert.
Ja, da bin ich auch ein bisschen zurückhaltend.
Sind Sie skeptisch?
Ja, und ich sage Ihnen warum. Weil ich glaube, dass die Diagnosequalität in der Kodierung der Diagnosen an der Stelle einer etwas tieferen Verprobung nicht standhält.
Aha.
Ich glaube schon, und das sind sehr lange schon bestehende Zahlen, die sich, glaube ich, auch einigermaßen validieren lassen, dass etwa ein Drittel einer normalen Hausarztpraxis aufsuchenden Menschen Probleme hat, die im psychischen oder psychosomatischen Bereich angesiedelt sind. Also bei denen.
Da sind wir nicht so weit weg von den 40%, ne?
Das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, in der es schwieriger ist, im umfänglichen Sinne psychisch gesund zu bleiben, weil der Input an Information, an Anregung, an Aufnahme, die uns zugemutet wird, in einer so medienträchtigen Welt von Internet, Handynutzung, ständiges Fernsehen.
Schlechte Nachrichten erfahren wir alle sofort.
Und so weiter und so fort. Das ist, ja, glaube, nicht einfach, dieser Input, den zu verarbeiten. Und den so zu verarbeiten, dass man dann trotzdem seine Ruhe findet, zu dem Zeitpunkt, wo das dann sinnvoll und vernünftig ist, das, glaube ich, den Menschen immer schwerer gemacht.
Und ich würde auch denken, es hat sicherlich mit der Stigmatisierung zu tun, aber sicher auch nicht nur. Für jeden, der vielleicht etwas zu früh oder zu leichtfertig so diagnostiziert wird, gibt es auch einen oder eine, die draußen rumläuft und wo ich sagen würde, Mensch, du bist doch eigentlich schon ganz kurz vorm Burnout und die aber sagen, nee, ich habe gar keine Zeit, irgendwie zum Arzt zu gehen oder zur Therapie. Ne?
Ja, das wird es sicherlich auch geben, wobei dann irgendwann natürlich der Punkt kommt, wo diese Menschen gar nicht mehr das können und dann auch tatsächlich dekompensieren. Also in jedem Falle, glaube ich, brauchen wir eine niedrigschwellige und breite Versorgung von Menschen mit psychischen Probleme, Störungen. Und ich würde sagen, da wo eine vernünftige hausärztliche oder auch haus- und fachärztliche Versorgung niedrigschwellig erreichbar ist für Menschen, haben sie Gelegenheit, ihre Schwierigkeiten zum Ausdruck zu bringen und auch zu erörtern und finden jedenfalls in den allermeisten Fällen auch ein empathisches Gehör.
Sagen Sie mir doch mal als wirklich erfahrener Hausarzt jetzt Ihrer Meinung nach, welche Rolle spielen jetzt gezielt Mediziner, Medizinerinnen, die jetzt nicht Psychiater sind natürlich oder Psychiaterinnen, A, mit den Leuten, die wirklich kommen und Probleme haben und B, aber vielleicht auch mit Leuten, die wegen was ganz anderem kommen, sie aber ahnen, dass es denen vielleicht geistig, seelisch schlecht geht.
Ja, das ist ja Aufgabe des Arztes. Also zu mir kommt jemand mit einem Beschwerdebild und ich kann zunächst nicht unterscheiden, ist das eine somatische Erkrankung oder ist das eine psychosomatische Störung? Und das muss ich durch Ausschlussdiagnostik dann erkennen. Und ich muss dann an den Punkt kommen, wo ich sage, ich habe jetzt tatsächlich alles mit Sorgfalt untersucht, was dahinter stecken könnte und stelle fest, ich kann jetzt hier keine somatische Erkrankung diagnostizieren. Dann liegt der Verdacht zumindest nahe, dass es sich um eine psychosomatische Störung handelt. Das muss ich mit dem Patienten auch vernünftig kommunizieren und ihm erklären, dass diese Erkrankung aber genauso behandlungsbedürftig und genauso in Anführungszeichen wertvoll ist oder würdig ist, dass man sich um sie kümmert. Und sie ist deshalb nicht weniger bedeutsam oder es ist auch nicht der immanente Vorwurf an ihn, er stellt sich an, er muss sich nur ein bisschen zusammenreißen. Das wird oft von Menschen so empfunden. Mhm. Oder sie kommen mit dem Gefühl dann, dass das von ihnen verlangt wird. Das muss man ihnen nehmen und ihnen erklären, dass es eine andere Form von Behandlung dann erfordert, als die, wenn es eine somatische Erkrankung ist.
Braucht also Zeit? Braucht ein bisschen Sensibilität.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass manche dann aber trotzdem sagen, ich wäre jetzt aber lieber eine Pille dafür, weil das andere, das bedeutet ja, ich muss was ganz anderes tun, ich brauche mehr Zeit.
Das gibt's sehr oft, dass Menschen dann fast enttäuscht sind, dass man sozusagen keine körperliche Erkrankung hat feststellen können, weil dann wäre die Kausalität für sie einfacher zu erkennen, auch nach außen hin vielleicht besser zu verarbeiten. Aber das ist dann so, das ist dann schon auch eine Herausforderung für den behandelnden Ärztin oder Arzt, dafür zu sorgen, dass Menschen das dann annehmen. Es gibt leider auch Situationen, wo diese Menschen entlassen werden, irgendwie gesagt, ihr Herz ist gesund oder ihre Ohren sind gesund oder ihre Nieren sind in Ordnung und dann ist alles gut, wir können hier nichts feststellen.
Ja.
Das gibt's leider auch, das ist dann eher unbefriedigend.
Das ist dann so ein bisschen so, es ist ja gar nichts, also haben Sie sich mal nicht so.
Ja, genau so.
Auch wenn es so nicht gesagt wird. Ne?
Solche Positionierungen gibt es und die sind eigentlich aus meiner Sicht unangemessen. Und wenn man dann selber vielleicht nicht vom Fach ist oder nicht in der Lage ist, aufgrund vielleicht mangelnder persönlicher, beruflicher Erfahrung damit entsprechend umzugehen, das ist ja auch durchaus denkbar und auch kein Vorwurf, dann ist aber das Mindeste, was man können muss, dass man einen Menschen dann motiviert, das zu tun und dann auch einen Kontakt herstellt.
Und jetzt gibt es wahrscheinlich irgendwie leichtere Fälle, wo man den Leuten sagt, tu mal ein bisschen was für dich, mach vielleicht auch mal ein bisschen Sport und so. Und dann mag das helfen. Und dann gibt es aber viele Fälle, wo es wahrscheinlich ganz gut wäre, auch eine Therapie zu machen. Und dann geht's los. Wir haben nämlich rechtlich wenig Therapieplätze.
Ja, die haben wir vor dem Hintergrund, dass wir den Krankheitsbegriff so definieren wie vorhin. Also auch da, finde ich, muss man schon drüber nachdenken, was kann eine Gesellschaft vorhalten? Welchen Umfang an therapeutischem Equipment und Quantitäten können wir darstellen? Wir stellen schon eine ganze Menge dar, so ist das nicht. Und wir haben eben auch einen hohen, offensichtlich hohen Behandlungsbedarf. Vielleicht muss man auch feststellen, dass eben, wie vorhin schon erläutert, in dieser komplexen, immer komplizierter werdenden Welt Orientierung fehlt und das häufig dann vielleicht natürlich zu Befindlichkeitsstörungen oder auch Schwierigkeiten oder seelischen Störungen tatsächlich führt, ob die alle einer vollumfänglichen psychotherapeutischen Behandlung bedürfen. Da wage ich.
Da muss man auch gucken, was heißt vollumfänglich. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Laufzeiten.
Also es gibt ja auch Kurzinterventionen.
Das meine ich, genau.
Ja. Also, dass man sozusagen vielleicht jemandem ein bisschen auf die Sprünge hilft und ein bisschen sortiert.
Nicht jeder muss ja eine Analyse machen über 2-3 Jahre, ist auch klar.
Das meinte ich.
Ja. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkehren zu den Vorurteilen, über die Sie ja so schön gesprochen haben, gerade was Sucht anbelangt oder Depression. Also bei Depression ist es ja sicherlich, jetzt stell dich mal nicht so an. Da ist es aber, glaube ich, mittlerweile auch durch Dinge, die beim World Mental Health Day über viele Jahre passiert sind, so dass, glaube ich, sehr, sehr viele Leute schon mal gehört haben, dass es eben was ist, wogegen man wirklich machtlos ist. Bei Sucht ist es vielleicht noch nicht so, ne? Was aber auch daran liegen kann, dass auf dem Weg, bis man mal eine Sucht erkrankt, hat, all diese Sache wie Willensschwäche und mangelnde Disziplin ja eine Rolle spielen. Aber wenn man dann erkrankt ist, dann hat man eben wenig Freiwilligkeit.
Nicht mehr auf dem Weg dahin.
Nee?
Nein, nicht mehr da.
Ich selber habe ja mal geraucht. Ja. Da würde ich sagen, das war mir schon klar, was passiert, wenn ich zu oft zur Zigarette greife, dass ich dann nicht mehr davon loskomme.
Ja, natürlich erfordert es auch ein bisschen Willen. Natürlich erfordert es auch Motivation. Dazu muss man sich aber dann fragen, wenn es die erfordert, muss man, glaube ich, insbesondere wenn man jetzt, also die Sucht nach der Zigarette, die Nikotinsucht ist ja nochmal eine Sucht stofflicher Natur. Mhm. Das Nikotin wirkt im Gehirn an vielen anderen Zellen des Körpers und dann kommt es schon auch bei Abfall des Nikotinspiegels zu körperlichen Symptomen. Also es ist schon eine sehr organisch organisierte, chemisch organisierte Form von Sucht, neben der vielleicht Gewohnheit, dass man eben nach dem Essen oder zum Kaffee oder wie auch immer Zigarette raucht, hat ja sogar durchaus was Kommunikatives, wenn man gemeinsam eine Zigarette raucht. Also das hat ja eine, auch kulturelle Wurzeln, die ganz weit zum Teil zurückliegen. Also ich glaube, das darf man alles nicht ausklammern und ausblenden.
Nee, aber ich meine, das gilt ja auch für andere Sachen. Gemeinsam trinken ist ja auch sozial.
So wenig viel, ja, auch gemeinsam ein Glas Wein trinken ist sozial, ja. Also es ist vielschichtig. Und insofern, der Übergang dann hin zu einer Suchtsituation ist eben fließend und schleichend, jedenfalls bei diesen Substanzen. Es gibt andere Substanzen, bei denen geht das sehr schnell. Mhm. Kokain zum Beispiel ist bekannt dafür, sehr schnell eine Abhängigkeit zu produzieren. Mhm. Crack unglaublich schnell. Mhm. Und dieser Übergang findet eben beim einen statt, beim anderen nicht. Und das ist dann keine Frage mehr des Willens, sondern das ist eine Frage auch von Veranlagung, von sozialem Setting, auch von drogenfreien Alternativen. Mhm. Ja, also wenn jemand sagt, du sollst jetzt ein Leben in Abstinenz führen, dann muss er doch dieses Leben in Abstinenz zumindest am Schluss als angenehmer, lebenswerter, wertvoller, emotional positiv aufgeladener empfinden als das Leben mit der Droge. Und das ist eben häufig schwierig. Mhm. Das gelingt nicht immer so leicht, weil das hat dann so lange einen sozialen Vorlauf. Mhm. Den kriegen sie auch nicht von extern gesteuert und mit noch so viel Hilfestellung so leicht in den Griff.
Und was ich auch immer verrückt finde, ist, wenn ich jetzt, das ist sozusagen, bin ich bekennender Schreibtischtäter, wenn ich also 4 Jahre mich zu wenig bewege und ich habe dann Rückenschmerzen oder was mit den Füßen, da sagt ja auch keiner selber schuld. Ne? Da sagt man ja trotzdem, Mensch, du Armer, hast jetzt Rückenschmerzen. Genau. Wenn ich aber jahrelang irgendwie ein Lotterleben führe und dann auf der Flasche hängen bleibe, dann heißt es auf einmal, na guck mal, lass es doch einfach.
Also ich gestehe, dass mir zum Beispiel bei so Situationen, wo man dann sich um jemanden gekümmert hat mit einer Sucht, ich sag mal eine Alkoholsucht zum Beispiel, und hat dem viele Brücken gebaut und manchen Rückfall mit abgefedert und hat versucht, auch Alternativen, auch emotional wertvolle Alternativen mit aufzubauen. Und wenn dann überhaupt keine Motivation erkennbar war und überhaupt gar keine Form von Mitarbeit stattfand, dann hatte man schon auch mal ein kleines subaggressives Empfinden, dass man sagt, das muss das denn sein? Das gestehe ich. Das alles, wer das, glaube ich, negiert, ist unehrlich in seiner Selbstreflexion, würde ich sagen. Und das ist schwierig, immer zu kontrollieren. Also natürlich bedarf es auch eines Mitmachen Wollens, das ist keine Frage. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Vorwurf der Willensschwäche etc. oder Charakterschwäche ein unangemessener.
Ich glaube, wir sollten über 2 Dinge noch sprechen, nämlich 2 Dinge, über die wir auch in den Podcasts schon gesprochen haben, wo aber Maßnahmen nötig sind und die auch von Ihnen gefordert werden. Also das eine ist speziell bei Kindern und Jugendlichen. Da ist es tatsächlich so, wir wissen, wie viel Probleme Kinder heute haben, was sicherlich auch an den Phänomenen, über die wir schon gesprochen haben, liegt, die aber Kinder eben nochmal vielleicht besonders betreffen. Ob es jetzt Social Media ist, Unsicherheit, die haben in der Corona-Pandemie besonders gelitten, das wissen wir alles. Also für die muss auf jeden Fall mehr getan werden und da müssen auch mehr Therapieplätze geschaffen werden?
Also wir können auf jeden Fall mal eins festhalten. Die allermeisten psychischen Erkrankungen haben ihre Ursachen und Grundsteinlegung in der Kleinkind- und Jugendzeit. Mhm. Selbst wenn sie mit großer zeitlicher Latenz zu einem späteren Zeitpunkt erst aufbrechen, liegen die Ursachen oft da in der Entwicklungszeit. Das heißt, in jedem Falle ist es richtig und gut, sich um Menschen in diesem Lebensalter insbesondere Weise zu kümmern. Mhm. Und dann gibt es natürlich Kinder und Jugendliche, die werden schon im Kindesalter krank. Und da gibt es heute mehr, als das früher der Fall war, weil die Welt so viel komplexer geworden ist, weil die sozialen Bedingungen, in denen Kinder leben, schlechter geworden sind oder komplizierter und die Einflüsse, die auf sie wirken, eben viel zahlreicher sind. Umgang mit Medien und Kindergesundheit vor dem Hintergrund digitaler Angebote.
Angebot ist fast schon Euphemismus in dem Zusammenhang, aber ja, genau.
Ja, da haben Sie recht, aber sagen wir, gibt es ja tolle Lehrangebote.
Auf jeden Fall haben Sie völlig recht. Also, ja. Die machen meistens nur keine Probleme, aber es ist
die
richtig,
machen
ja.
am wenigsten Probleme, will genau. ich auch sagen. Ja. Faszinierende Ergebnisse zum Teil. Mhm. Aber darum ist es richtig, und dass Kinder besonders Klientel darstellen. Wir haben dann nochmal das Thema Corona. Es gibt die große COPSI-Studie, Corona und Psyche von Jugendlichen, die beweist und zeigt, dass wir unverändert eine hohe Krankheitslast haben, die nach wie vor voll wirkt, infolge der Maßnahmen, die wir während Corona ausgesprochen haben, Schulschließungen und Lockdown-Maßnahmen, die aus infektiologischen und epidemiologischen Gesichtspunkten sicher gut begründbar waren, die aber vielleicht zu dem Zeitpunkt, als man sie getroffen hat, in der Tragweite ihrer Wirkung, die sie an dieser Stelle auslösen, nicht allen so zu dem Zeitpunkt, also auch nicht denen, die diese Maßnahmen beschlossen haben, damals in vollem Umfang klar waren. Und ich sage das ganz bewusst, weil ich mich schon sehr früh damit auseinandergesetzt habe und darauf hingewiesen habe, dass sie da sind und dass sie ihre Wirkung haben werden. Und die sieht man jetzt und die wird weiter anhalten. Und wir haben einen Deutschen Ärztetag gemacht, der sich genau darum gekümmert hat und damit befasst hat, lange bevor dann die politisch Verantwortlichen auch gesagt haben, naja, vielleicht sind wir an mancher Stelle eben zum Beispiel bei der Schulschließung ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber gut, hinterher ist man immer klüger. Ich will hier überhaupt niemandem Schuld zuweisen oder in irgendeiner Form da besserwisserisch wirken. Trotzdem, glaube ich, ist es eben etwas, wo wir umgehen können. Das heißt also therapeutische Angebote, Bildungssetting und Angebote in Bildungseinrichtungen oder in Tagesstätten oder wo auch immer man Kinder und Jugendliche erreicht, müssen intensiviert und müssen mit Aufwand gestaltet sein.
Und der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte, auch über den gab es schon Podcast-Folgen, ist Suizidprävention. Die Zahlen sind nicht ganz eindeutig, wie kann man das auch machen, aber es gibt immer wieder Studien, die sagen, irgendwas zwischen 50% und 90% aller Suizide beruhen auf psychischen Erkrankungen. Das ist eine riesige hohe Zahl. Und sie fordern ein Gesetz zur Prävention. Und der 129. Deutsche Ärztetag hat auch den richtigen Weg schon aufgezeigt.
Jawohl, wir fordern eine Einrichtung mit niedrigschwelligen Möglichkeiten zur Suizidprävention. Das ist auch eigentlich schon längst Beschlusslage des Deutschen Bundestages, der im vergangenen Sommer oder in den Weg in die Sommerpause des Jahres 2024 sollte eigentlich noch schnell ein Gesetz zum assistierten Suizid den Bundestag verlassen. Das hat dann nicht mehr stattgefunden, weil wir gesagt haben, es ist ein großes Thema und es ist ein komplexes Thema, das man vielleicht nicht im Schweinsgalopp am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause über die Bühne bringt, sondern das sollte man etwas tiefergreifend diskutieren. Man hat aber eins getan, man hat dann das, was wir gefordert haben, nämlich, dass wenn es ein Gesetz geben soll, was den assistierten Suizid organisiert, man auch gleichzeitig ein Gesetz zur Suizidprävention und eine Stärkung aller suizidpräventiven Maßnahmen beschließen sollte. Diesen zweiten Teil hat man erfüllt mit überwältigender Mehrheit. Mhm. Über 90% des Bundestags hat sich dafür ausgesprochen. Dabei ist es dann aber geblieben.
Das ist schade.
Das ist sehr schade, so ist das. Ja. So, da hatten wir den Minister Lauterbach, der noch da von da ab an etwa 9 Monate regiert hat. Und jetzt haben wir Frau Wagen, die muss erstmal sich mit vielen anderen drängenderen Problemen auseinandersetzen. Dann hoffe ich aber, wird sie dafür ein offenes Ohr haben, dass wir auch an dieser Stelle etwas tun müssen. Denn wir haben, man muss klar sich vor Augen führen, bei Teenagern und jungen Erwachsenen bis zum 25. Lebensjahr ist die Selbsttötung die häufigste Sterbeursache.
Vielleicht noch eine Sache, wenn Menschen jetzt zuhören, und das werden viele tun, die sagen, ich bin sensibel dem gegenüber, ich möchte auch was tun gegen die Stigmatisierung für mehr Aufmerksamkeit. Es gibt die Aktion Grüne Schleife. Man trägt die grüne Schleife und zeigt damit, dass einen das Thema nicht schreckt, sondern dass man sensibel ist und bereit auch zuzuhören und darüber zu sprechen.
So ist es. Davon wurden 350.000 Schleifen schon angefordert. Das ist also die Möglichkeit, sich offensiv, öffentlich im Alltag dazu zu bekennen, dass man sich für die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen einsetzt.
Ja, dann würde ich sagen, dann hoffe ich, dass dieser World Mental Health Day uns den sehr ehrgeizigen Zielen ein Stückchen näher bringt.
Das hoffe ich auch sehr. Es wird nicht der letzte sein.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Öhler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.